Also als allererstes einmal meinen herzlichen Dank dafür, dass mir viele liebe Leute geschrieben haben, ruhen Sie sie aus, kurieren Sie sie aus, werden Sie wieder gesund, kein Stress. Ja, also mir geht es wieder ziemlich gut. Gestern war ein sehr eigenartiger Tag. Da war ich so total durch den Wind, dass ich den Reis gewaschen habe, da habe ich so eine Schüssel. Und logischerweise mit einem Sieb drinnen auf der Seite und das kippt man logischerweise in den Ausguss. Ich habe es über den Ausguss gewaschen und dann auf den Küchenfußboden ausgeschüttet. Jo. Also ich links und rechts nicht unterscheiden können. Ganz normaler Virusinfekt. Also irrsinnig kalt war mir und die Glieder haben mir wehtan. Dann habe ich ziemlich viel Kopfschmerzmittel schlucken müssen, weil das war einfach so, wie es war. Und ist dann über Nacht eigentlich weggegangen. Also heute fühle ich mich schon ziemlich wohl. Den ganzen Tag über ansteigen, morgen bin ich wieder gesund. Und ich hab jeden Menschen gemieden. Habe ihn gemieden aus dem einfachen Grund, weil mir jemand einmal erklärt hat, also das Gefährliche sind meistens gar nicht diese Virusinfekte, sondern dann ist halt das Immunsystem so weit unten, dann atmet dich wer an und du hast schon Mordstrombronchitis, einen irrsinnigen Schnupfen und so weiter und so fort. Also wenn man es kommen spürt, spürst du im Körper drinnen, lass das gleich und isolierst dich völlig, dann hat man gute Chance, dass man die nachfolgenden bakteriellen Infekte, also abfängt und erst gar nicht kriegt, weil man sie isoliert hat. Ja, ich schaue ein bisschen eigenartig aus, das ist aber eine Sache bei mir, das ist einfach so, wenn ich auch nur ein bisschen krank wäre, springen mir gleich einmal die Lippen auf und ich schaue ein bisschen aus, also können Sie es aussuchen, wenn ich einen Boxkampf gehabt hätte oder ein Vampir, nachdem er gerade irgendeine wunderschöne junge Dame im Negligé leer gesaugt hat und sie noch nicht das Gesicht gewaschen hat. Circa so schaue ich aus. Also nicht so runtertropfen, so, aber die Lippen sind also komplett blutig. Ja, aber trotzdem geht's mir wieder gut. Das wollte ich Ihnen jetzt kurz einmal erzählen und das hat natürlich einen Sinn. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von Herrn Hans Spiegel aus Mistelbach in Niederösterreich, meines Zeichens evangelischer Pfarrer. Und es ist Freitag, es ist ein theologischer Freitag und es geht um die Fragestellung des Sinns des Advents. Was ist das? Wo soll das? Ja, jetzt gibt's natürlich die gesamte pseudo-theologische Pornografie. Das heißt, wir sind jetzt so gemütlich im Advent. Naja, klar, also draußen umrennen bei dem Wetter und der Dunkelheit will man nicht unbedingt. Also ist man halt drinnen und dann wird also irgendwas zusammengelogen, wie glücklich die Menschen früher waren. Sie waren überhaupt nicht glücklich, sie waren halt am Verhungern. Es haben praktisch schon keine Vitamine zu sich genommen, bis dann wieder irgendwas daherkommen ist, außer einem verschumpelten Apfel, in dem höchstwahrscheinlich auch schon sämtliche Vitamine hin waren. Und wie sie reich wurden, gab es dann sogar eine Orange. Wir essen heute abgepackte Orangen, Advent, Pseudo-Lebkuchen, die unglaublich orangig schmecken. Der Blick auf das Etikett weist dann natürlich darauf hin, dass ein künstliches Orangenaroma drinnen ist, aus dem einfachen Grund, weil das nicht geht. Also die wäre ja längst völlig geschmacklos, bis wir die endlich in den Mund stecken, von der Produktion weg. Gut, was ist jetzt der Sinn des Advents? Der Sinn des Advents ist ziemlich wöder. Also wenn Sie sich in eine Kirche begeben, werden Sie sehen, es hängt jetzt violett. Violett hängt aus dem ganz, ganz einfachen Grunde, weil es eine Leidenszeit ist. Genauso wie die eigentliche Leidenszeit vom Karfreitag, die 6 Wochen Passionszeit, 40 Tage, es hat jetzt einen ganz, ganz einfachen Grund. Damit du dass die Ankunft des Erlösers feiern kannst, muss dir eines bewusst werden. Du bist erlösungsbedürftig. Ende. Es gibt jetzt verschiedenste Varianten. Die klassische Variante ist, dass man in den Lesungen der Gottesdienste und Andachten, an sich wäre ja jeden Tag eine Andacht zu halten. Ja, und ich würde das natürlich auch machen, aber nicht in der schweinekalten Kirche, sondern hier bei mir im Zimmer, aus dem einfachen Grund, weil es da warm und gemütlich ist, müsste man eigentlich einfach durchlesen, das große Leiden des Volkes Israels. Ja, der Kinder Israels und des Volkes Gottes. Also das muss man jetzt sagen, das Alte Testament, die meisten von Ihnen werden eines zur Hand haben, zeichnet sich durch eine Katastrophengeschichte aus, die dauernd versucht wird, von Gott irgendwie zu korrigieren, die also so anfängt mit, hey Leute, da ist ein Gott und ihr seid jetzt Sklaven und die Ägypter werden euch komplett fertig machen. Und dann haben ein paar Leute gesagt, passt, auf den Gott verlassen wir uns. Und der rettet die dann aus Ägypten und sofort wird lauter Blödsinn gemacht und so weiter und so fort. Sofort passiert das Gegenteil von Glaube, weil Glaube bedeutet einfach Vertrauen auf Gott. Das wollen wir jetzt einfach mal festhalten. Glaube ist Vertrauen auf Gott. Und dann sehr, sehr viel lernen und draufkommen, was viel, viel gescheitere Menschen zu dem Thema gesagt haben. Aber ohne das Vertrauen auf Gott funktioniert es einmal mit Sicherheit nicht. Und dann gibt es halt immer wieder so gute Zeiten, wo die dann da schon irgendwie zusammenbringen, so als das Volk Gottes zu leben, sie gegenseitig nicht völlig fertig machen und irgendwie Gerechtigkeit im Volk herrscht. Das ist also so der zentrale Begriff des Alten Testaments, ist Gerechtigkeit. Gott ist gerecht und er tut alles nur Erdenkliche, damit die Menschen miteinander einen gerechten Umgang haben. Ein paar Seiten in die Welt hineinschauen. Genauso ist es damals zugegangen. Und jetzt versucht Gott so verschiedenste Dinge. Also das ist jetzt das unglaublich Spannende, ist ein lernender Gott, ein Gott, der Erfahrung macht und immer wieder neue Sachen ausprobiert. Er probiert zuerst einmal die Gebote, 10 Gebote und so. Offenkundig, ja, ne, sucht man sich immer die aus, die man eh nicht brechen will und ist dann irrsinnig stolz drauf und da sagt man die anderen, naja, du, also das mit über wen böse reden zum Beispiel, falsche Dinge behaupten, das ist ja nicht so wichtig, weil immerhin habe ich heute noch niemanden umgebracht. Sehr, sehr böse. Okay, weil es mir auch so geht, weil ich natürlich irrsinnig stolz bin, also gewisse Dinge einzuhalten. Und so ist der Mensch einfach. Also da bin ich nicht anders. Dann sie das raussucht, dann versucht Gott was Neues. Er versucht ihnen eine gute Möglichkeit zu geben in der Staatsgründung Israels, Königtum und so weiter und so fort. Jetzt habt ihr wenigstens eine Sicherheit, das kann man jetzt organisieren. Leute, seid nicht deppert, setzt euch zusammen, macht euch eine ordentliche Verfassung und so weiter und so fort. Geht natürlich komplett in die Hose. Sie bekommen wie alle anderen auch irgendeinen König, der sie ausbeutet, fertig macht und völlig irrwitzig agiert. Dann nächste Welle, okay, Gott schickt die Propheten, sagt Leidon, also jetzt zu mir hat Gott gesagt, ich soll euch ausrichten, das ist die Funktion eines Propheten und dann wird das und jenes und so weiter und so fort gesagt. Die Propheten, da schlagen sie gern oder hören auf jeden Fall nicht auf sie oder verprügeln sie zumindest und sperren sie ein und so weiter und so fort. Alles nicht so hilfreich. Und es geht ihnen immer schlechter. Man muss ja das ganz ehrlich sagen, ungefähr 650, also ich weiß schon das genaue Datum, 650 reicht schon vor Christus, beginnt dann das babylonische Exil und ab diesem, also da kommen die Babylonier, also die führen eigentlich Krieg mit Ägypten und die Vorhut macht Israel flach und vor allen Dingen Jerusalem. Die werden dann nach Babylon, also ins Zweistromland, verschleppt und müssen dort ziemlich lang leben, ungefähr 100 Jahre, dann dürfen sie wieder zurück. Und ab dem Moment, ja, haben sie eigentlich keinen Staat mehr. Es gibt immer wieder so Ansätze, es passiert schon was, aber im Großen und Ganzen ist es einfach ein Durchzugsland für irgendwelche Eroberer und also das sind immer die zwei Großmächte, das eine Zweistromland, heutiger Irak, Syrien, nicht? Eklor, das andere Ägypten und die latschen da immer durch Israel durch, um die anderen zu besiegen. Und dann kommen die Römer, die latschen überhaupt noch gewaltiger drüber, besiegen ja überhaupt alle. Und dann geht das wieder zu Grund und so weiter und so fort. Wurscht. Auf jeden Fall, sie schaffen es nicht mehr zu einem Land zu kommen, zu einer Möglichkeit, irgendwie ihren Glauben da auch in die Gesellschaft einzubringen und zu sagen, okay, wir wollen jetzt und so weiter und so fort. Es geht ihnen immer schlechter. Und je schlechter es ihnen geht und je weniger staatliche Ordnung sie haben, desto mehr hoffen sie auf die Rettung von Gott. Und das ist eine sehr spannende Sache. Das heißt, natürlich hoffen sie nicht alle, sondern ein kleiner Teil. Die meisten werden gesagt haben, ja, das mit dem Gott ist eher Blödsinn, oder lasst uns zumindest andere Götter anbeten oder überhaupt eine andere Religion, oder das ist ja alles völlig veraltet und so weiter und so fort. Halt das Gleiche, was heute gesagt wird. Und ein kleiner Teil der Leute, die konzentrieren sich aber total auf das Kommen des Messias. Und dieser Messias ist ja was ganz was Witziges, dazu gehört also einfach die Tatsache, dass sie keinen Staat mehr haben. Weil ganz am Anfang haben die sehr viele Messias gehabt. Da heißt der Begriff auch was anderes. Messias ist eigentlich nur ein Gesalbter. Das heißt, sie haben, also irgendwie sind sie geschickt und so, was weiß ich, Baumeister oder so. Sagen wir, sie sind Baumeister. Und kriegen einen Job am Tempel und sollen den irgendwie renovieren oder neues Dach oder neue Fassade oder so. Und wenn sie da wirklich gut dabei sind, dann war das, der arbeitet jetzt im Auftrag Gottes. Logisch, ne? Tempel, Gott, Haus Gottes und so weiter und so fort, war schon mit Messias. Weil es heißt, jemand, den Gott beauftragt. Jemand, der nur Gott gehört. Das heißt, die gesamten Priester waren Messias, dann war der König Messias und so. Also das ist ganz am Anfang, heißt es einfach, ja, sozusagen Beamter Gottes. Beamter Gottes halt, nicht? Und da gibt es ein paar Leute halt und die sind es. Und damit das alle wissen, werden die gesalbt. Also das heißt, ein bisschen Öl auf die Stirn und der Gebet. Sieht man heute noch bei römisch-katholischen Bischofsweihen zum Beispiel. Da ist es so. Und auch alles. Jetzt haben die keinen Staat mehr. Und sie haben keine Messias mehr. Also die normalen sozusagen. Und deswegen erwarten sie jetzt den einen Messias. Also sie denken sie, Gott wird uns nicht verlassen und der schickt uns jetzt einen Menschen, einen, und der wird all unsere Not wenden, der wird uns befreien, der wird und so weiter und so fort. Das heißt, dass die erste Aufgabe des Advents für uns besteht einfach darin zu verstehen, wir sind erlösungsbedürftig. Nicht schauen Sie sich meine Lippen an. Also da brauchst du nur einmal hinschauen, du siehst, dieser Mensch ist erlösungsbedürftig. Also das schaut wirklich ziemlich wild aus im Moment, tut mir überhaupt nicht weh und überhaupt nichts, aber Leute, wenn mich wer sieht, denke ich mir, ui, der denkt sich, was hat denn der gehabt, hat der, was ist denn mit dem los? Ist halt auch so, ich spüre es nicht, jemand andere würde erschrecken. Mich wirft es auf meine Erlösungsbedürftigkeit zurück. Mich wirft es dorthin, dass ich, ja, nicht? Okay, dass ich nicht weiterkomme. Mich wirft es dorthin zurück, dass ich nur bis zu einem bestimmten Punkt weiter kann und dann absolut auf Hilfe angewiesen bin. Mich wirft es dorthin zurück, dass ich sage, ja, mein Leben wird enden. Und ich versuche es schon sinnvoll zu gestalten, nur der Witz bei der ganzen Geschichte ist ein anderer. Der Witz bei der ganzen Sache ist, ich brauche selbst dazu, dass es sinnvoll ist, noch die Hilfe Gottes und anderer Menschen, logisch. Advent weist uns auf zwei Dinge hin. Das erste ist eben, es soll uns bewusst werden, dass wir Gott brauchen. Und also davor noch, dass wir überhaupt was brauchen, was größer ist als ich, das ist der Sinn des Advents. Das ist schon irrsinnig schwierig, weil man ja in letzter Zeit also die Haltung entwickelt hat, wir schaffen alles. Österreichisch sehr gern machen ein bisschen mehr Schulden, dann können wir das zahlen und dann geht sich das schon alles irgendwie aus. Wo sie jetzt rausgestellt hat, also so geht das nicht, Schulden müssen irgendwann nochmal zurückgezahlt werden, waren alle irrsinnig erstaunt darüber. Wir sehen Grenzen. Jetzt natürlich in dem Jahr, seit einem halben Jahr jetzt, wo die Flüchtlingsmassen daherkommen, da merkt man dann, okay, so einfach ist das jetzt nicht. Da gibt es natürlich dann die Leute mit den einfachen Lösungen, Grenzzahlen passt schon. Das geht nicht, ne? Das geht nicht. Das besonders gefallen tut mir natürlich die Lösung derer, schicken wir einfach nur mit noch mehr Nationen, noch mehr Kampfflugzeuge hin, die noch mehr Bomben auf die Leute schmeißen, dann fühlen die sich dort wohl und werden nicht noch mehr flüchten. Nicht? Also das ist ja die Argumentation, ich meine, das musst du erst einmal einfallen. Nicht? Das ist ja nicht ganz so ohne. Aber ist halt so. Der Mensch spitzt sich das ein, wenn er mehr Bomben irgendwo drauf hat, wird der sich, der dort ist, wohlfühlen. Gut, wir sehen also unsere Notwendigkeit, wirklich Hilfe zu bekommen, weil ohne die Hilfe Gottes wir so lustige Dinge machen, wie Flüchtlingsprobleme dadurch lösen, dass wir auf das Land, aus dem die Flüchtlinge kommen, die vor einem Krieg flüchten, mehr Bomben werfen. Cool. Das musst du dir mal vorstellen. Also in dem Moment muss dir klar sein, du bist erlösungsbedürftig, weil du einfach völlig deppert bist. Und zwar unglaublich schmerzhaft deppert. Unglaublich schmerzhaft deppert aus dem einfachen Grund, weil sich natürlich jeder Mensch denkt, er macht jetzt das Richtige und dabei macht er ganz was Falsches. Das heißt, es braucht die Hilfe Gottes, um mal wirklich zufällig das Richtige zu tun. Spannende Idee, oder? Dass wir Erlösung brauchen von unserem Leid, von unseren Ängsten, von unseren Besessenheiten. Also je älter ich werde, desto mehr merke ich, wie besessen die Leute von irgendeiner kleinen Neurose sind. Also die ziehen das durch, beinhart. Motto, ich mache irgendwas seit, keine Ahnung, 40 Jahren falsch. Nur jetzt soll es auch nicht mehr aus, plötzlich mit was Richtigen anzufangen. Ich ziehe das weiter durch. Irre. Völlig wahnhaft. Dabei wär's du dann irgendwann 40 Jahre lang was falsch mache, wäre es ja eine gute Chance, was neu zu beginnen. Und das kann der Mensch nicht, es sei denn, es kommt ihm wahrer Glaube zu. Dann sagt er, okay, ich habe ja nur 40 Jahre vergurkt, das passt schon. Hauptsache, ich lebe jetzt noch, und wenn es nur ein Tag ist, richtig. Ne? Das ist dann so diese Messias-Geschichte, wenn man mit dem in Verbindung kommt, traut man sich das. Also das ist die eigentliche Idee. Dieses Jahr wird es wahrscheinlich mehr Leuten hineinfahren, die Erlösungsbedürftigkeit, weil alle Angst haben. Weil alle nicht wirklich wissen, wie es weitergeht. Und bis auf die, die es natürlich sehr gut wissen, die gibt es immer, die wissen das immer ganz gut, aber der Rest ist so ehrlich und sagt das, ich weiß nicht. Und dieses ich weiß nicht ist immer schon ein ganz ein guter Ansatz dazu, dass man dann imstande ist zu sagen, okay, ich brauche Erlösung. Und was eine Lösung eigentlich heißt, damit wollen wir uns vielleicht am nächsten Freitag weiter beschäftigen. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen irrsinnig schönen Einstieg mit dem kommenden Sonntag in den Advent, wo Sie einfach hineingehen und sagen, okay, jetzt ist soweit, lieber Gott, du, nicht ich. Und einen gesegneten Abend uns allen.